Predige über die Jahreslosung, 2. Korinther 12, Vers 9, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, vor uns liegt ein neues Jahr. Wir hatten gesagt, viele haben sich einen guten Rutsch gewünscht. Ich sagte, Rutsch heißt eigentlich Rosch, der Anfang. Und es gibt ja im Hebräerbrief diesen schönen Vers, Hebräer 12, Vers 2, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist ein guter Anfang. Wobei es ja interessant ist, dieses Jahr haben wir 366 Tage. Und in der Bibel steht mal Psalm 139, Vers 16, deine Augen sahen all meine Tage. Sie waren in deinem Buch geschrieben, als noch keiner von ihnen da war. Ist doch toll, alles, was Sie in diesem Jahr erleben werden, gibt es schon schriftlich. Bei Gott. Wobei das nicht heißt, dass sie festgenagelt sind darauf, einfach Gott weiß alles. Insofern sind die Dinge schon schriftlich vorhanden. Und unsere Aufgabe als gläubige Menschen ist ja, die in Übereinstimmung mit diesem Gott durch dieses Jahr zu gehen und mit ihm über die Dinge zu sprechen, die uns bewegen, die wir tun. Dann gibt es diesen schönen Psalm 73, Vers 24. Du leitest mich nach deinem Plan und nimmst mich hernach in die Herrlichkeit. Der Plan heißt nicht, dass ich fixiert bin wie so eine Marionette, nach dem Motto, ob ich jetzt da vorne an der Straße dann rechts rumfahre oder links rum, das ist alles schon festgelegt. Das wäre ja irgendwie zwanghaft. Ich habe die freie Entscheidung zur Verantwortung, auch wenn es Gott natürlich schon weiß. Soweit ich Glauben verstehe, bedeutet Glauben immer Zusammenarbeit zwischen Gott und mir. Das heißt, dass ich sein Wille kennenlerne und ihn tue. Ja, das Tun geschieht durch mich, wenn es auch in der Führung und Kraft Gottes ist. Ja, was kann uns erwarten in dem neuen Jahr? Sicher vieles. Einmal Wachstum im Glauben kann einem erwarten. 2. Petrus 3, Vers 18 heißt es mal, wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wachstum in der Liebe. Paulus betet für seine Freunde in Philippi, Kapitel 1, Vers 9 folgende. Darum bete ich, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und allem Verständnis, damit ihr zu prüfen vermag, was Recht und was Unrecht ist. Also wir können im Glauben wachsen und in der Liebe wachsen und auch in der Aufgabenstellung, die wir übernehmen. Die Bibel nennt das Frucht des Geistes. Epheser 2, Vers 10 heißt es mal, wir sind sein Gebilde, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die er im Vorhinein bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Das heißt, in diesem neuen Jahr gibt es Aufgabenstellungen für Sie oder mich, die einfach schon vorbereitet sind, die wir entdecken können, um sie dann auszuführen. Ja, wir sind unterschiedlich alt. Ich gehöre inzwischen ja auch zu der älteren Generation. Und da gibt es einen schönen Vers in Psalm 92, Vers 15 und 16. Da heißt es, noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, zu verkünden wie gerecht der Herr, mein Fels, an dem kein Unrecht ist. Noch im Alter tragen sie Frucht. Frucht in der Bibel ist das, was Gott in meinem Leben tun kann durch mich. Und das ist schön, wenn das geschieht. Ja, in dem kommenden Jahr warten viele Gebetserhörungen auf Sie, wenn Sie dieses Gespräch mit Jesus suchen. Viele Begegnungen mit ihm, viele Begegnungen mit seinem Wort, wenn Sie es lesen. Und es wäre schön, wenn es ein Jahr des Herrn ist in Ihrem Leben. Wobei das nicht automatisch ein Jahr des Herrn ist, sondern nur, wenn Jesus auch Ihr Herr ist, dann ist es ein Jahr des Herrn. In Römer 10, Vers 13 heißt es mal, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Der Name des Herrn ist ja Jesus. Jesus heißt auf Deutsch, Gott rettet. Wovon rettet er? Klar, von der ewigen Verdammnis, von der Gottesferne im Alltag. Er schenkt Verbindung, Sinn im Leben, Hoffnung und seine Gnade. Ja, insofern ein Ja des Herrn, das wäre schön. Ich bin in seiner Führung, ich bin gesegnet und werde auch für andere zu einem Segen. Paulus hier in 2. Korinther 12, Vers 9 spricht von einem besonderen Erlebnis. Da gab es vorher eine kleine Auseinandersetzung in der Gemeinde. Es ist ja oft so, dass der eine frömmer sein will als der andere. Und da gab es dann auch so ein paar Spezialisten, die in die Gemeinde kamen, die sagten, der Paulus hat euch zwar zum Glauben geführt, aber wir führen euch jetzt so in alle Feinheiten ein und da fehlt ja doch noch ziemlich vieles bei euch. Sie hatten außerdem noch Empfehlungsbriefe mitgebracht von anderen Gemeinden, sozusagen ein Beglaubigungsschreiben, und machten dem Paulus so das Leben ein bisschen schwer, haben ihm sozusagen den Ruhm abgegraben. Und da kontert er jetzt hier ein klein bisschen und sagt, ich möchte von einem Menschen reden, er nennt sich gar nicht selber, sondern spricht in der dritten Person, der bis in den dritten Himmel entrückt wurde, bis ins Paradies und unaussprechliche Worte hörte. Dieser Mensch war aber er selber. In der Bibel taucht das Wort Himmel fast immer in der Mehrzahl auf. Nicht nur der Himmel, sondern die Himmel. Ja, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da steht auch Plural. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ja, also ein wunderbares Erlebnis, das keiner von uns bisher gehabt hat. Entrückt bis in das Paradies hinein. Und es muss so herrlich gewesen sein, dass er völlig verklärt war, sozusagen persönlich, und es keinem anderen verraten hat. Er schreibt hier, dass er das schon vor 14 Jahren erlebt hat. Bis dahin hatte das offensichtlich keiner erfahren. Und er wollte auch nicht, dass die Leute ihn anhimmeln, so nach dem Motto, der war schon oben und wir sind alle noch hier, sondern er wollte, dass sie auf das hören, was er sagt. Aber dass hier jetzt um einen Wettbewerb ging, sagt er, also wenn schon, liebe Leute, ich war schon mal ganz oben. Aber ja, wenn man ganz oben ist auf einem Berg, da kann man schlecht leben. Das Leben findet meistens im Tal statt. Und auch wenn jemand im Glauben ganz viel Freude hat, was ich ihm sehr wünsche, dann kann es sein, dass es irgendwann wieder heruntergeht, sozusagen in die Niederungen des Alltags. Und da ist dann die Bewährung und auch teilweise die Schwierigkeiten. Ja, für den Paulus war es eine Schwierigkeit. Er sagte hier, dass ein Engel Satans ihn ins Gesicht geschlagen hat. Es gibt ja viele Leute, die meinen, der Teufel sei nur so eine Scherzfigur der Kirche oder für ein Kasperletheater. Schön wäre es, aber er ist leider eine reale Person. Offensichtlich wohl der oberste abgefallene Lichtengel und hat da eine ganze Menge von Engeln mitgenommen. In der Offenbarung steht mal, dass er da mit seinem Schwanz ein Drittel der Sterne vom Himmel holte, also wahrscheinlich ein Drittel der Engel mitnahm in sein Herrschaftsgebiet. Und die sind natürlich auch aktiv. Hier greifen sie den Paulus offensichtlich körperlich an. Er wird ins Gesicht geschlagen, wir wissen nicht, was das bedeutet. Aber im Galaterbrief schreibt er mal an seine Freunde dort, am liebsten hättet ihr eure Augen ausgerissen und sie mir gegeben. Das heißt, er hatte vielleicht ein Augenproblem. Und am Ende des Galaterbriefs hatte er unterschrieben. Meistens hat ja jemand anders diesen Brief geschrieben, er hat ja nur unterschrieben. Und da schreibt er, da seht ihr, mit welch großen Buchstaben ich schreibe. Das heißt, vielleicht war er etwas sehgeschwächt, sodass er so große Buchstaben verwenden musste, um da sich ausdrücken zu können. Ja, das war natürlich schon eine Sache, die ihn sehr bewegt hat. Und er hat Gott gebeten, das doch zu verändern und wegzunehmen. Einmal hat er gebetet, er hat ein zweites Mal gebetet, ist nichts passiert. Hat ein drittes Mal gebetet, ist wieder nichts passiert. Aber da bekam er eine Antwort von Jesus, der ihm sagte hier in diesem Vers 9, meine Gnade ist genug für dich, denn die Kraft erreicht ihre Vollendung in Schwachheit. Das ist jetzt etwas wörtlicher übersetzt, als Luther das in seinem Vers getan hat. Meine Gnade ist genug für dich, denn die Kraft erreicht ihre Vollendung in Schwachheit. Das heißt, er wurde das Problem nicht los, aber er wusste jetzt, ich bin nicht im Abseits gelandet, dass der Feind irgendwie Macht über mich gewonnen hat, sondern ich bin absolut im Willen Gottes. Aber er hat mir dieses Problem gelassen, damit ich nicht zu stolz werde, im Blick auf all das, was ich erlebt habe. Ja, fand ich interessant, von dem Paulus kann man ja vieles lernen. Er hatte viele auch Manager-Eigenschaften, Führungsqualitäten und Durchblick. Er hat dreimal gebetet, dass das Problem da verschwinden möchte. Wenn Sie mal überlegen, bei gesundheitlichen Fragen, wie oft wir da beten. Ja, mancher betet ein halbes Jahr lang, mancher 10 Jahre. Manchmal verändert sich was, manchmal gar nichts, aber er betet immer noch. Ja, sag ich nur mal, das fand ich interessant. Paulus hat also dreimal gebetet, es passierte nichts, aber dann bekam er eine persönliche Antwort. Das finde ich gut, habe ich nicht von ihm übernommen, so hatte ich vorher schon mal gelesen. Auch in Entscheidungen, die wir treffen, manchmal einfach die Zahl der Anläufe sozusagen zu begrenzen. Dass man sagt, ich warte jetzt auf irgendeine Person, also gut, ich warte jetzt 5 Minuten, wenn er dann nicht kommt, gehe ich. Oder dass man sagt, ich versuche irgendetwas 3-mal, wenn es dann nicht klappt, gebe ich es auf. Ja, dass man sich nicht endlos verheddert in irgendetwas und es immer, immer, immer weiter wiederholt und es bringt nichts. Fand ich eine gute Regel. Oder wir laufen ja gerne Ski, da gab es früher noch häufig so Schlepplifte. Und in dem Gebiet, wo wir da fuhren, blieben die auch öfters mal stehen. Und dann habe ich dann überlegt, ja, wie lange will ich jetzt hier drin stehen bleiben? Also entweder 3 Minuten oder 5 Minuten. Wenn es dann nicht fährt, dann steige ich aus und fahre wieder runter und suche mir einen anderen Lift. Also einfach Dinge auch zeitlich zu begrenzen und zu sagen, dann reagiere ich irgendwie anders. Ja, finde ich auch gut im Gebet zu erwarten, dass Gott handelt, aber es kann ja sein, dass er anders handelt, als wir das wollten. Es gibt natürlich Kurzzeitanliegen und gibt Langzeitanliegen. Also wenn jemand dafür betet, dass ein anderer zum Glauben kommt, dann sollte er nicht nur 3-mal beten, sondern vielleicht 3 Jahre oder wenn es sein muss, 30 Jahre. Ich war in Amerika mal in einer Gemeinde mehrere Wochen und da traf ich einen Rechtsanwalt, der sagte, ich wusste, meine Mutter war gläubig, der Vater war scheint irgendwie entweder tot oder schon weggegangen. Ich wusste, sie hat immer für mich gebetet und das fand ich ja auch gut, aber ich meine, es hat mich ja nicht weiter bewegt. Und dann hat er, als sie gestorben war, ihre Wohnung aufgeräumt und den Nachttisch und da fand er da in der Schublade dann noch so ein kleines neues Testament, stand Gideon drauf, kennen sicher viele aus Hotels. Und da fing er so an, während des Aufräumens zu blättern und las da drin. Und dann hat er es bis nach hinten aufgeschlagen, was da wohl da noch drin steht. Und hinten drin stand, wie man Christ wird. Dass man Christus in sein Leben hineinbittet im Gebet. Und das hat er einfach so ganz automatisch getan. Alles, was da stand, hat er mitgebetet und so sozusagen 4 Wochen nach dem Tod seiner Mutter sein Leben Jesus anvertraut. Wie lange sie für ihn gebetet hätte, weiß ich nicht, aber es können schon 20 Jahre gewesen sein, der er auch schon mittleren Alters war. Aber das Gebet wurde erhört. Also insofern gibt es sicher Kurzzeitanliegen im Gebet, aber eben auch Langzeitanliegen. Wie Gott uns da führt, muss er uns klar machen. Ja, er sagt dann, die Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Das ist ein geistliches Prinzip, dass dort, wo wir schwach sind, Gott durch uns handeln kann. Aber ich würde den Satz jetzt nicht umdrehen, nach dem Motto, die Schwachen haben die Kraft Gottes. Man kann aus vielen Gründen schwach sein, aus persönlichem Versagen, aus gesundheitlichen Problemen. Und da kann man diesen Satz nicht unbedingt umdrehen. Aber es ist ein geistliches Prinzip, dass sich seine Kraft in der Schwachheit zeigt. Ich hatte ja schon 4 Kollegen, als ich hier noch aktiver Pfarrer war. Und der erste war am längsten mit mir unterwegs. Da haben wir damals noch Seniorenfreizeiten gehalten. Immer ein Pfarrer war für eine Woche da und der nächste kam dann in der nächsten Woche. Und da war er, also Herr von Depschitz, in der ersten Woche da und ich fragte, und wie war es denn so? Ich sagte, ach, eigentlich ganz gut. Aber an einem Abend wusste ich überhaupt nichts mehr. Ja, hatte kein Programm, nichts. Das war der Beste. Da habe ich gemerkt, da hat Gott gewirkt. Fand ich interessant, an einem Abend, wo er sagte, da hatte ich nichts mehr. Da war offensichtlich dann das Entscheidende, weil hier die Kraft Gottes dann sozusagen durchkam. Ja, jetzt könnte man viele Beispiele bringen von Leuten, die in ihrer Schwachheit irgendwo doch spüren, wie stark Gott ist, sei es im Glauben oder auch zum Glauben hin. Ja, ich nehme 1-2 Beispiele vielleicht im Glauben. Ich denke an einen Mann, der beim Evangeliumsrundfunk eine größere Abteilung geleitet hat und dann so Mitte 50 einen Herzinfarkt bekam. Das hat sein Leben ziemlich verändert. Er hat dann dort aufgehört zu arbeiten, hatte aber mit seiner Frau zusammen eine junge Dame in ihre Familie aufgenommen, die im Leben nicht zurechtkam, diese junge Dame, und sagte, ich will denen einfach das Christsein vorleben und hoffe, dass sie es versteht, übernimmt und dann auch im Leben zurechtkommt. Und das war dann der Anfang für ein Werk, das sich heute Help Center nennt, von Richard Straube, wo man sich um junge Leute unter 30 Jahren kümmert, die im Leben nicht zurechtkommen, sei es mit Drogen, Alkohol, mit Psychologie oder was auch immer, Esoterik. Ja, aus der Schwäche heraus gegründet, aber geführt von Gott. Ja, solche Beispiele gäbe es noch mehr. Ich denke an einen Pastor, er war katholischer Priester, Johann Battista Gossner, hat Jesus verkündigt, hatte dadurch ein paar kleine Schwierigkeiten in der Kirche, weil er nicht mehr von der Mutter Gottes sprach, sondern immer nur noch von der Mutter Jesu. Und da haben einige Leute doch die Ohren etwas gespitzt. Und da kamen noch so ein paar andere Dinge. Irgendwann hat er dann die Kirche wechseln müssen, weil eben die Seelsorgeerlaubnis entzogen wurde. Aber da war er schon fast ungefähr 50 Jahre alt. Und dann ging er in die evangelische Kirche, nur um weiter predigen zu können, nicht weil er dachte, die ist besser. Da hatte er ähnliche Schwierigkeiten, hat es aber bis zur Pensionierung geschafft. War in Berlin dann Pfarrer, von vielen gerne gehört. Und als er pensioniert war, da ärgerte er sich über etwas. Da traf er nämlich ein paar junge Handwerker, die auf eine Bibelschule gehen wollten und wurden dort nicht genommen, weil sie nur Volksschulbildung hatten und eben ein Handwerk hatten. Aber das reichte nicht für eine theologische Qualifizierung. Und da sagte er, solch ein Blödsinn, ja, solche fähigen, jungen Leute hier auf der Straße stehen zu lassen. Und sagte er, kommt zu mir, ich schule euch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange er sie geschult hat. Vielleicht 2, 3 Jahre, vielleicht kürzer. Und dann hat er sie losgeschickt als Missionare in relativ abgelegene Gebiete, manche zu Indianern. Später hat er neue Leute geschult, andere zu Eskimos. Bis zu seinem Tod hat er noch 75 Missionare ausgebildet und ausgesandt. Die haben es alle bewährt, weil sie immer im Team gingen, alle aus einem praktischen Beruf kamen. Und er hat sozusagen in seiner Schwächephase, sprich pensioniert, ein gewaltiges Werk getan. Ja, manchem hilft es, dass er schwach wird, damit er zum Glauben kommt. Ich traf mal einen Polizeioffizier, ein ganz fähiger Mann, der sagte, ich war so ein Mann, ich dachte, ich kann alles. Aber dann bekam ich einen Herzinfarkt. Da konnte er gar nichts mehr, er wurde sogar entlassen, weil er nicht mehr einsatzfähig war. Seine Frau war schon seit Jahrzehnten gläubig, aber er nicht. Und dann ist er auch zum Glauben gekommen an Jesus und hat auch seine Freunde für Jesus gewonnen, die er hatte. Und sagte, wenn ich nicht den Herzinfarkt gehabt hätte, wäre ich nie zum Glauben gekommen. Aber so habe ich gemerkt, ich kann nicht alles. Ich brauche jemand und hat den Richtigen entdeckt. Man kann also körperlich schwach sein. Ja, vielleicht auch auf anderer Ebene schwach sein oder werden. Und da vorbereitet werden, mancher hat seinen Beruf verloren. Und damit für Männer definieren sich ja meistens über ihren Beruf. Wenn man fragt, wer sind sie, dann sagt er nicht, ich bin ein Ehemann und habe 3 Kinder oder wohne dort und dort, sondern er sagt, ich bin Diplom-Ingenieur oder ich, keine Ahnung, was ich sonst bin. Und wenn dann plötzlich dieser Sektor ausfällt, steht man vor dem Nichts. Und für manchen ist das eine Hilfe, darüber hinaus zu fragen, was gibt meinem Leben Sinn? Es gibt aber auch Leute, die einfach moralisch entgleisen. Ich denke an jemanden, wo das Leben sicher nicht in Ordnung war, sondern viele Beziehungen nicht in Ordnung waren. Aber derjenige immer dachte, ich habe alles im Griff. Bis er feststellt, es ist genau umgedreht. Das alles hat mich im Griff und ich bin überhaupt nicht mehr derjenige, der das steuern kann. Und da bekam diese Person Angst über sich selbst. Und dann hat sie Jesus kennengelernt und festgestellt, da gibt es einen, der kräftig aufräumen kann in meinem Leben, der Beziehungen klärt, der Schuld vergibt, der neue Reinheit schenkt und mich segnet. Ja, Schwäche kann also Vorbereitung sein, um zum Glauben zu kommen, kann aber auch im Glauben natürlich dazu dienen, einfach Gott mehr Raum zu geben. Zurzeit sind ja leider viele Leute auch mit Burnout unterwegs, wo sie einfach leergebrannt sind. Ich denke, das ist nicht unbedingt der Wille Gottes, in dieser Weise schwach zu werden, dass man die Grenzen seiner Leistung übersteigt und dann hinterher nicht mehr weiter weiß. Ich nehme an, vielen von Ihnen früher, als die Autos noch nicht so perfekt waren wie heute, ist das schon passiert, dass Sie irgendwo geparkt haben und hatten das Licht brennen und wussten es nicht. Heute pfeift es, dann piept es ja irgendwo, sodass man dann aufmerksam wird. Aber früher war das nicht so. Und wenn Sie dann wiederkamen, ja, dann ging gar nichts mehr. Dann brauchten Sie jemanden, der irgend so ein Übertragungskabel hatte oder stark genug war, Sie irgendwie anzuschieben, sodass Sie wieder in Gang kamen. Das würde ich mal mit diesem Burnout vergleichen, dass man einfach die Sache voll laufen lässt und dann irgendwann feststellt, es geht nichts mehr. Aber das ist ja nicht die Endstation, sondern auch nur eine Zwischenstation, wo man wieder auftanken kann. Ja, also ein geistliches Prinzip. Die Kraft ist in der Schwachheit mächtig, aber das ist ein persönliches Wort an den Paulus. Das ist noch kein persönliches Wort an Sie, an mich. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Mir geht es manchmal so, dass Gott mir in einer besonderen Lebenssituation ein ganz besonderes Bibelwort gibt, was nur für mich und nur für diese Situation gilt und sich immer bewährt. Wenn ich weiß, aha, Gott sagt mir da irgendetwas zu, weiß ich, so wird es sein. Ob das jetzt für kurze Zeit ist oder für einen längeren Zeitraum, spielt keine Rolle. Aber dieses persönliche Wort gilt letztlich immer. Ja, insofern freue ich mich, wenn Sie die Bibel immer mehr kennenlernen, auch Worte sich einprägen oder wichtige Verse unterstreichen. Die fallen Ihnen dann nämlich wieder ins Auge, wenn Sie brauchen. Und wenn das Vertrauen zu Jesus wächst. Ja, wenn wir über Schwäche gesprochen haben, dann steht im Korintherbrief, dass Gott viele, die schwach sind, erwählt hat. Sehr interessant. Ich weiß nicht, ob Sie Evolutionsvertreter sind oder nicht. Ich war das über viele Jahrzehnte, muss ich sagen, bis ich dann merkte, es ist unhaltbar, sowohl biologisch als auch mathematisch, als auch theologisch. Und da will ich zu dem Theologischen was sagen, weil wir hier in der Kirche sind. Theologisch ist sehr interessant, bei dieser Evolutionslehre überleben ja immer nur die Stärksten in dieser natürlichen Zuchtauswahl. Wenn Sie die Bibel lesen, Gott erwählt immer die Schwächsten. Ja, da gab es mal einen Mann, der hieß Gideon, der wurde ein großer Held, aber er war der Jüngste in einer unbedeutenden Familie. Da gab es einen Mann, der hieß David, der war der Jüngste von 8 Brüdern und Gott hat ihn zu einem König gemacht. Das heißt, Gott wählt nicht die Schlüsselpersonen, sondern er wählt relativ einfache Leute und macht sie zu Schlüsselpersonen. Das, was schwach ist, habe ich erwählt. Und in der Evolution ging es ja genau umgedreht, dass nur die Stärksten überleben. Bei dem Gott, an den ich glaube, ist das Gegenteil der Fall. Und dann ist die Frage, ob man ihm da eine Lehre unterschieben kann, die gegen seine Prinzipien ist. Aber es war jetzt nur ein theologischer Gedanke zu diesem Thema. Es gibt sicher viele dazu. Ja, schön zu wissen, wir gehen ein neues Jahr, aber nicht alleine. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er sagt seinen Freunden, sie sollten warten, bis sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, wenn es heißt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, dann muss diese Kraft ja erstmal in das Leben hineinkommen. Die ist nicht automatisch da. Und diese Kraft kommt nur verbunden mit der Person Jesus. Nur wenn Jesus in diesem Leben ist, ist auch seine Kraft da. Und Jesus kommt nicht zufällig. Er steht irgendwann vor der Tür, klopft an und sagt, wer meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem will ich hineingehen. Ich wurde aufmerksam auf diesen persönlichen christlichen Glauben auf einer Skifreizeit. Es war fantastisch damals in Österreich. Es waren viele junge Leute dabei. Außer mir ist noch ein zweiter junger Mann als Folge dieser Freizeit zum Glauben gekommen. Alle anderen, die jetzt noch nicht gläubig waren, haben das fantastisch gerne mitgemacht und es hat in ihrem Leben weitgehend keine Wirkung gehabt. Das heißt, sie haben diese Kraft nicht erfahren, weil sie Jesus ihr Leben nicht geöffnet haben. Wenn jemand vor meiner Tür steht, heute klopft man nicht mehr, man klingelt, dann weiß ich, aha, da ist jemand. Ich kann natürlich über Türmikrofon fragen, wer sind Sie denn, was wollen Sie? Aber ob ich die Tür öffne, liegt an mir, das ist meine Entscheidung. Und ich freue mich, dass ich Sie treffen durfte, dass Jesus in mein Leben kam und wünsche Sie jedem unter uns. Ja, diese Jahreslosung ist also ein persönliches Wort, ein geistliches Prinzip. Es ist nicht so, dass Sie jetzt auf Kraft und Schwäche in Ihrem Leben fixiert sein müssten in diesem Jahr. Es ist ein Jahr des Herrn. Wie er Sie oder mich führt, wird sicher relativ verschieden sein. Aber es ist immer derselbe Herr, dessen Kraft gut ist für jeden von uns. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du damals dem Paulus solch ein tolles Erlebnis geschenkt hast, dass er sogar bis in das Paradies sozusagen vorstoßen durfte, dass er auch hinterher deine Antwort erfahren hat und darüber nicht traurig war, sondern wusste, du gebrauchst ihn weiter und segnest ihn. Segne auch jeden von uns. Du weißt, dass wir in völlig verschiedenen Lebenslagen sind, aber du bist immer derselbe Herr und schenke du, dass du selber Zugang findest zu dem Einzelnen. So loben wir dich. Amen.